Das heißt auch, dass wenn ich das Bild von den Jüngern im Schiff verwendet habe und Jesus dann wachgerüttelt wird und sagt, oh ihr Kleingläubigen, und dann ist ja der Grundton des Glaubens angeschlagen. Und Glauben ist ja auch Vertrauen, Vertrauen auf Jesus Christus. Ich vertraue zunächst mal dieser Person, Jesus Christus. Und weil ich dieser Person vertraue, sind dann auch seine Worte glaubwürdig. Also Glaube ist nicht ein Fürwahrhalten von Sätzen, wie man ja so öfters denkt, der glaubt, aber ich weiß, ne, dann hat man so den Gegensatz zwischen Glauben und Wissen und sagt, Glauben ist Fürwahrhalten von Sätzen, die man halt nur glauben, aber nicht beweisen kann. Aber dieser Begriff des Glaubens im Neuen Testament ist eben personenbezogen. Wir glauben nicht einem Buch, sondern wir glauben einer Person und das übersetzt man dann eben besser, wir vertrauen einer Person, nämlich der Person Jesu Christi. Also Glaube ist nicht für Wahrhalten von Sätze in erster Linie, sondern im Kern, im Mittelpunkt, im Zentrum ist Glauben eigentlich sein Vertrauen setzen auf Jesus Christus, eine lebendige Macht, die im Matthäusevangelium auch sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und auch im Johannesevangelium wird der Paraklet verheißen, der die Zeit der sichtbaren Abwesenheit Jesu überbrückt, indem er uns eben sagt, dass er auf geistige Weise gegenwärtig ist. Also unsere Augen, fleischlichen Augen, sehen ihn zwar nicht, aber das ist auch gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass er unsichtbar bei uns ist und dass das der Grund unseres Vertrauens ist. Also Vertrauen ist, oder Glaube, Pistis eben im Griechischen, ist sein Vertrauen setzen auf diese Gegenwart. Und daraus folgt dann natürlich, dass man auch das, was von ihm ausströmt, dass das ernst genommen wird. Ich sage ja immer, habe ich hier vielleicht auch schon mal gesagt, man kann ja nicht einem Bergführer sagen, ich vertraue dir und dann kommt die erste Gletscherspalte und der legt da eine Leiter rüber und uns fangen an, die Knie zu schlottern und sagen, na, ich gehe doch lieber wieder zurück. Dann hätte man sich eigentlich gleich den Bergführer sparen können. Also, dass, wenn ich sage, ja, ich glaube dir, dass du versierter Bergführer bist, der die Route schon 100 Mal gemacht hast, auch wenn da eben tiefe Gletscherspalten sind, ich schalte jetzt mal ab und folge dir nach und du wirst das schon richtig machen. Wenn man dann aber an die Gletscherspalte kommt und nicht rübergeht, dann hat man eben letztlich doch nicht so richtig Vertrauen geübt. Also mit anderen Worten, Vertrauen erweist sich als Vertrauen daran, dass man dann eben auch den Weisungen folgt. Und deswegen sagt Jesus eben am Ende dieser Bergpredigt, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Das heißt also, diese Worte sind hier ein bewährter, tragender, fester Grund und darauf sollen wir uns einlassen, wenn wir zu seiner Schar gehören sollen. Setzt aber voraus, dass wir diese Worte immer wieder lesen, immer wieder durchkauen, meditieren, sie zu unserem täglichen Brot machen, und zwar so lange, bis das Mehl im Mund süß wird. War ja Bäcker und weiß, dass also Stärke, wenn man sie mit dem Speichel zerkaut und zerknetet, allmählich süß wird. Also so lange muss man diese Worte kauen und in Beziehung setzen zu seinem Leben. Das ist dann auch wichtig, dass man sich auf dem einen Blatt Papier, mal ganz konkret gesagt, so seine Philosophie aufschreibt. Also kann man ja mal machen. Was ist so das, was eigentlich im Alltag an Grundüberzeugung bei mir eine Rolle spielt und das dann irgendwie zu einem gesamten geschlossenen Text zusammenfassen, also so seine Philosophie. Und auf dem anderen Blatt Papier schreibt man sich die Philosophie Jesu auf und dann versucht man das immer wieder zu vergleichen und miteinander in Beziehung zu setzen, sodass also der Umgang mit diesen Worten zu unserem täglich Brot wird. Im Mittelpunkt der Bergpredigt steht ja, wirklich im Mittelpunkt der Bergpredigt, steht ja das Vaterunser. Die ganze Bergpredigt läuft zum Vaterunser hin. Der Vaterunser ist das Gipfelkreuz. Und dann geht sie vom Vaterunser wieder hinab bis eben zu diesen Schlussworten. Und im Vaterunser heißt es, unser täglich Brot gib uns heute. Die Worte Jesu haben ja, also oftmals hinterlassen sie den Eindruck, dass sie etwas wirklichkeitsfremd zu sein scheinen. Und gerade die Worte der Bergpredigt stehen unter diesem Verdacht. Seht die Vögel im Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht, euer himmlischer Vater ernährt sie doch. So eine Sorglosigkeit des Lebens. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Ja, kommt man dann eigentlich im Leben damit aus, sich nicht irgendwie ein Urteil über Menschen zu machen? Dann tapst man ja eigentlich in jede Falle hinein, wenn man Menschen nicht mal grundsätzlich taxiert und einordnet und sie insofern beurteilt. Gut, vielleicht ist Beurteilen etwas anderes als Richten. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und dann denken wir an unsere Gebetserfahrungen. Läuft das denn so eins zu eins wirklich ab oder hat man andere Gebetserfahrungen? Also die Bergpredigt ist schon ein harter Brocken, aber eben, das steht hier nun wirklich, wenn man sich auf diesen Weg einlassen möchte, du bist eben Jesus Christus, du bist die Gestalt gewordene göttliche Wahrheit. Das Johannesevangelium hat das eben in die Worte gepackt. Im Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort wurde Fleisch. Und Swedenborg hat das, und nicht nur Swedenborg, aber er auch, hat das eben so gedeutet, dass Jesus Christus eben die Weisheit Gottes ist, die hier Gestalt angenommen hat. Das ist diese hohe theologische Verarbeitungsstufe, die uns eben das Johannesevangelium bietet, indem es fast philosophisch eben Jesus mit dem Logos identifiziert. Und im Matthäusevangelium wird immer wieder gesagt, dass dieses und jenes geschieht, damit das Wort erfüllt wird. Und in der Bergpredigt sagt er ja auch, glaub nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also auch dort, nicht so in dieser philosophischen Weise wie im Johannesevangelium, aber auch dort kommt Jesus als derjenige uns entgegen, der eben die lebendige, tätige Umsetzung des göttlichen Wortes darstellt. Denn die Erfüllung, die er darstellt, besteht ja eben darin, dass er zur Verkörperung der Torah, Gesetz und Propheten wird. Also alles, was im Alten Testament steht an Gesetz und Propheten, davon ist Jesus Christus die vollkommene Verkörperung. Und bei Eckhart, den wir am Freitag uns betrachtet haben, der sagt in einer seiner Predigten mal, die Weisheit tat ihren Mund auf und sprach, selig sind die geistig arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und dann kommt Eckharts berühmte Auslegung eben der Armutspredigt, die auch in so einem harten Brocken gipfelt, dann diese ganze Armutspredigt-Auslegung bei Eckhart. Und das muss man sehen im Kontext der damaligen Armutsbewegung, Franz von Assisi, die Bettelorden und so weiter. Und Eckhart sagt, die eigentliche Armut besteht darin, dass ein Mensch, also arm ist der, der nichts weiß, der nichts will und der nichts hat. Ein Mensch, der nichts weiß, der nichts will und der nichts hat. Also eine ganz spirituelle Deutung von Armut. Aber auch da fragt man sich, wie soll man das eigentlich hinbekommen? Und Eckhart selbst fragt sich das. Wir wissen doch alle sehr viel und der Pfarrer trägt noch dazu bei, dass man noch mehr zur Kenntnis nehmen soll und so weiter. Ja gut, also ich will den Knoten hier nicht lösen. Aber all dies sind so Schlaglichter, die letztlich zum Ausdruck bringen, dass diese Worte aus einem Munde geflossen sind, der die Schöpfung und die Bedingungen unseres Lebens von Grund auf kennt. Also sagen wir mal so ähnlich, das Bild kommt mir jetzt gerade, wie jemand, der die Maschine nicht nur baut, sondern der sie konstruiert hat. Also stellt euch mal jemand vor, dass jemand so von dem allerersten Gedanken aus, wir brauchen da irgendwie einen Apparat, der dies und dies kann, und der sich dann an den Computer setzt, der das Ganze konstruiert, der mehrere Entwürfe vielleicht auch macht und schließlich einen Reifenentwurf hat, der dann auch in der Lage ist, das in der Fabrik die ganzen Zahnräder oder was er alles braucht, zu gestalten, zu konstruieren und dann zusammenzusetzen. Und der kennt diese Maschine dann wirklich von A bis Z, also vielleicht so ein großes Flugzeug oder so, die ja so komplex sind, dass man da gar nicht durchschaut. Und der weiß eben auch, wie man das handhabt. Und so, stelle ich mir vor, sind diese Worte, die so schlicht daherkommen, aus einer Sphäre, die Conditio Humana, in die wir uns hier jetzt vorfinden, die Bedingungen unseres irdischen Lebens, aus einer Sphäre, die das nicht nur kennt, sondern im Grunde genommen gestaltet und konstruiert hat. Und deswegen lädt diese fleischgewordene göttliche Liebe und Weisheit uns eben ein, uns auf diese Worte einzulassen, mit der Verheißung, dass das ein Unternehmen ist, das eben unserem Leben auch in unsicheren Zeiten, und wir haben als Gesellschaft jetzt doch auch wieder ein bisschen mehr den Eindruck, dass diese Verheißungen äußeren Wohlstandes brüchig werden, sodass man dann vielleicht doch wieder geneigter ist, sich auf spirituelle Wege einzulassen, die uns das Gefühl von Sicherheit und Grundlegung geben. Und das ist dann eben letztlich in diesem Sinne wirklich der lebendige Glaube, von dem Jesus dann auch zu Petrus sagt. Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu Petrus oder zu Simon, dem Sohn des Jona, du bist Petrus, und das ist ja ein Symbolwort und heißt, du bist der Felsenmann. Du bist der Felsenmann, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Also so lädt uns der Herr ein, Felsenmänner, Felsenfrauen zu werden, das ist mitgemeint, und auf diesem Grund eben unser Leben zu bauen, auch wenn die Intelligenz unseres äußeren Menschen uns doch immer wieder etwas anderes einreden möchte. Dazu gebe uns der Herr seinen Segen und seine Kraft.